Schlimm, schlimmer, AfD. Viel mehr weiß man nicht über diese Partei, wenn man nur die Leitmedien nutzt. Hans-Jörg Müller war mittendrin. Als Gründer des AfD-Mittelstandsforums, als Bundestagsabgeordneter, als parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Hans-Jörg Müller sagt, die AfD ist auch mein Baby, aber sie schöpft ihr Wählerpotenzial nicht aus, weil externe Strippenzieher das nicht wollen und dabei intern Helfer haben. Schauen Sie mit uns in die Abgründe des Parlamentarismus.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Hans-Jörg Müller.
Grüß Gott.
Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor. Hans-Jörg Müller hat Volkswirtschaft studiert in Würzburg und Passau und ist ein Sprachtalent. Englisch, Spanisch, Russisch, Tschechisch. Den Mauerfall hat er in Wolgograd erlebt, in einem Auslandssemester. Er hat dann Karriere in der Wirtschaft gemacht, als leitender Angestellter und als Interim-Manager in internationalen Unternehmen. Und hat sich 2015 entschieden, sich auf eine Bundestagskandidatur vorzubereiten für die AfD in Bayern. Das kam nicht ganz aus heiterem Himmel. In den 80ern war Hans-Jörg Müller kurz in der Jungen Union, wegen Franz Josef Strauß, wie er schreibt, und in den 90ern am Bundesprogramm der Freien Bürgerunion beteiligt, ein Parteiversuch, der sich an der FPÖ von Jörg Haider orientiert hat. In die AfD ist er nach der Bundestagswahl 2013 eingetreten, hat sich dort positioniert an der Seite von Björn Höcke und André Pockenburg, war in der Bundestagsfraktion von 17 bis 19 parlamentarischer Geschäftsführer und ab 2018 außenwirtschaftspolitischer Sprecher. Sieht sich selbst als einer der Wortführer der Parteibasis. 2021 hat er in Bayern noch einmal um einen aussichtsreichen Listenplatz kandidiert, aber verloren. Seine Erfahrungen in Partei und Parlament hat er in ein Buch gegossen, Scheindemokratie, erschienen im Anderwelt Verlag und inzwischen in der zweiten Auflage. Außerdem gibt es von ihm das Fachbuch Soziale Marktwirtschaft statt globaler Finanzoligarchie, heimische Wirtschaft zuerst, veröffentlicht 2020. Herr Müller, da Sie in Moskau sitzen, muss ich natürlich zuerst fragen, wie es Ihnen dort geht.
Also mir geht es sehr gut. Also alles das, was man in den Mainstream-Medien sieht, widerfährt mir nicht. Also zuerstens, ich habe genug zu essen, die Regale sind alle voll. Ich werde auch nicht dreimal am Tag vom Geheimdienst abgeholt und im Folterkeller verhört. Ich kann meine Meinung frei äußern. Also mir geht es in Moskau sehr, sehr gut. Ich lebe hier ein Leben, wie ich es gewohnt war, auch in Deutschland leben zu können, bevor der Corona- und Maskenterror kam.
Wie nehmen Sie die Stimmung in der Hauptstadtbevölkerung wahr?
Also insgesamt, also man muss vielleicht mal grundsätzlich unterscheiden zwischen den beiden Hauptstädten, also Moskau und St. Petersburg. Das sind sehr, sehr westlich orientierte urbane Zentren und dem Rest des Landes. Ich komme auch viel in russischen Regionen herum. Und also in den Regionen, denke ich, fast eine vollkommene Unterstützung der staatlichen Politik, jetzt auch in Bezug auf Ukraine, Sanktionen und so weiter. In den Hauptstädten sieht es anders aus, weil wir dadurch auch eine sehr stark westliche beeinflusste Intelligenz, wurde herangezogen, ja auch von den amerikanischen NGOs, zielgerichtet die letzten 30 Jahre in Russland. Da haben wir vielleicht nur noch eine Unterstützung von, sage ich mal, 2/3 für die staatliche Politik und 1/3 ist mehr oder weniger in Opposition. Und gibt es also sehr viele Internetkanäle, wo man das auch nachvollziehen kann in Russland.
Lässt man Sie spüren, wie sich die deutsche Regierung in diesem Konflikt positioniert, in dem Ukraine-Konflikt?
Also zum Glück bisher nicht. Also das hat vielleicht auch mit mehreren Dingen zu tun. Das eine ist, dass es der höchst angesehene Ausländer in der ganzen russischen Geschichte war immer der Deutsche. Das hat damit zu tun, dass, ob das jetzt die großen Erfinder waren, die großen Unternehmer, dann eben also auch alles bis zur Revolution 1917, die großen Militärs, also waren sehr großer Anteil, waren ja immer Deutsche. Also was zum Beispiel die wenigsten wissen, im Ersten Weltkrieg kämpften 300.000 ethnische Deutsche in den Reihen der zaristischen Armee gegen das Deutsche Reich. Und jeder vierte General im Ersten Weltkrieg war Deutscher. Also vor allem auch die Baltendeutschen, Wolgadeutschen, Schwarzmeerdeutschen und so weiter. Das heißt, also man ist als Deutscher, uns wird ja immer noch unterstellt, was wir ja die letzten 80 Jahre aberzogen bekommen haben. Wir seien ordentlich, wir seien pünktlich, wir seien gewissenhaft und so weiter. Und daraus speist sich natürlich insgesamt ein sehr positives Bild Deutschen gegenüber in Russland, grundsätzlich. Natürlich schaue ich jetzt immer links und rechts auch, kriegt das jetzt Risse, ja? Weil natürlich die deutsche Staatspropaganda ja alles tut, indem sie auch ein erklärtes Nazi-Regime in Kiew unterstützt, ja, um hier das deutsche Image in Russland kaputt zu machen. Aber das nehme ich zum Glück so nicht wahr. Also die Russen unterscheiden zwischen dem Menschen Hans-Jörg Müller und dem deutschen Volk und einem Berliner Regime, das sie zunehmend als verbrecherisch wahrnehmen. Also ich bin sehr froh, dass dieser Unterschied gemacht wird. Dazu trägt auch bei zum Beispiel, dass der russische Botschafter Netschajew jetzt diese Woche ganz klar gesagt hat, man muss zwischen dem deutschen Volk und seiner Regierung unterscheiden. Auch der Herr Rogosin, also eine ganz große politische Figur in Russland, hat sich so jetzt gegenüber Thomas Röper geäußert diese Woche. Und ich habe auch gestern ein großes Interview gegeben im russischen Fernsehen, wo ich auch wieder darauf Wert gelegt habe. Also bisher geht es mir gut.
Ja, Thomas Röper, Betreiber der Seite Antispiegel. Letzte Frage vielleicht zu diesem Thema. Wir sprechen im Anfang März 2023. In deutschen Leitmedien herrscht Siegesgewissheit. Wie sieht die Prognose in den russischen Leitmedien heute aus?
Also ganz interessant ist, dass in den russischen Leitmedien keinerlei strategische Verlautbarungen kommen. Das finde ich hochinteressant. Also man muss zum Beispiel unterscheiden, die deutschen Abendnachrichten, die dauern zwischen 15 oder 30 Minuten und die russischen dauern immer doppelt so lang. Also es war schon historisch immer so. Das heißt, das weiß ja auch niemand in Deutschland, sollte man mal erklären. Dadurch, dass doppelt so viel Sendezeit da ist, beleuchten die russischen Medien immer, seitdem ich die russischen Medien kenne, also seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, beleuchten die russischen Medien immer Seite A, Seite B und ziehen dann die Schlussfolgerung. Also man hört den Herrn Scholz, dann hört man den Herrn Putin und dann wird kommentiert. Also das ist etwas, was ja in den deutschen Medien gar nicht mehr stattfindet. Da kommt ja nur die Schlussfolgerung. Ja, also auch vielleicht mal ganz interessant, dass die vielgescholtenen russischen Staatsmedien eigentlich wesentlich objektiver grundsätzlich berichten als die deutschen. Natürlich auch im Sinne ihres Ziels, ist klar, aber die anderen hört man wenigstens mal, was ja bei uns gar nicht mehr stattfindet. Und wie ich eben gerade begonnen habe, auch zu argumentieren, es ist wenig über strategische Ziele, sondern es heißt immer, jetzt haben wir heute wieder so und so viele Panzer und Soldaten der Gegenseite vernichtet. Das heißt, ich rechne damit, dass demnächst wahrscheinlich die Front in Bachmut durchbrochen sein wird, die Russen dann die große Kesselschlacht machen, damit es dann einen Waffenstillstand zu russischen Bedingungen gibt, aber darüber wird nicht gesprochen. Also ich gehe davon aus, es wird jeden Tag wieder gezeigt, so wie die Blutmühle von Verdun im Ersten Weltkrieg. So und so viele haben sich wieder aufgerieben von der Gegenseite an unserer Artillerie und irgendwann sind sie dann durch und man stellt das Ergebnis fest.
Ja, das, was Sie gerade über die deutschen Leitmedien gesagt haben, ist ja bestätigt worden durch eine große Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die sich angeschaut hat, wie sich deutsche Leitmedien in diesem Konflikt positionieren. Und Putin ist da unisono durch die Bank als Hauptschuldiger benannt worden. Aber da gibt es kein Pro und Contra, da gibt es eine Einheitsmeinung. Vielleicht lassen Sie uns
zu... Dürfte ich noch was kurz zu dem, bevor wir eben zum nächsten Thema kommen, zu meiner Vorstellung sagen, was mir sehr wichtig ist. Ich habe mich immer, Sie haben ja gesagt, ich habe mich an der Seite von Björn Höcke und André Pockenburg positioniert. Da stimmt auch, was das Oppositionsmachen betrifft, also echte Opposition machen und nicht nur Oppositionsschauspielern, worüber ich auch in meinem Buch argumentiere. Gleichzeitig habe ich mich auch immer positioniert auf der wirtschaftsliberalen Seite. Also mir ist das wichtig, dass das auch zur Sprache kommt. Man ja immer, sagen wir, in den deutschen Leitmedien, ja, in den deutschen Manipulationsmedien heißt es ja immer, da gibt es die guten Wirtschaftsliberalen und die bösen Völkischen. Ja. Ich war immer beides gleichzeitig. Das hängt natürlich mit meinem Hintergrund als Diplom-Volkswirt und auch als erfolgreicher Unternehmensführer im Mittelstand zusammen. Deswegen ist mir wichtig, ich habe mich immer für Wirtschaftsliberalität eingesetzt. Damit man die aber leben kann, muss eine Oppositionspartei auch echte Opposition beinhart betreiben und die nicht nur zaghaft ängstlich spielen.
Nee, ist super, dass Sie das ergänzt haben. Ich bin da selbst in die Falle getappt, über Name-Dropping Sie auf gewisse Weise für das Publikum vorstellen zu wollen. Sie haben natürlich völlig recht, dass man das nicht über solche Namen machen kann, sondern eher über Positionen reden soll. Deswegen haben wir jetzt eigentlich schon die Brücke zu Ihrem Buch Scheindemokratie und zu Ihrer Partei. Wenn ein Abgeordneter ausscheidet nach 4 Jahren Bundestag und dann öffentlich auch abrechnet, dann hat das immer ein Geschmäckle, wie man im Süden Deutschland sagt. Warum haben Sie das gemacht? Wollten Sie der AfD schaden?
Nein, also ich habe ja, das sehen Sie ja auch sowohl am Inhalt meines Buches als auch an den, ich habe über 100 Rückmeldungen bekommen auf mein Buch, dass mir das, was ich mir vorgenommen hatte, mir auch gelungen ist. Es ist ja kein Abrechnungsbuch mit der eigenen Partei, der dann jetzt auf die eigene Partei mit Dreck wirft, was ja alle anderen gemacht haben. Das hat Frauke Petri gemacht, und wenn der Meuthen sowas schreibt, wird es auch wahrscheinlich ähnlich sein. Das habe ich ja nicht gemacht, sondern ich habe ein Analysebuch geschrieben, natürlich an der persönlichen Entwicklung in der Partei über 9 Jahre entlang, also chronologisch. Und es ist im Endeffekt ein großes Hilfestellungsbuch für meine Partei. Ich lege ja ganz klar, was meiner Meinung nach die AfD strategisch falsch gemacht hat, strategisch immer noch falsch macht. Und wenn sie vielleicht doch mal auf meine Ratschläge hören würde, das sage ich jetzt mal so großkotzig, ja, dann wäre die Partei schon lange nicht mehr bei 15, sondern bei 30%. Das natürlich, wenn man so eine Hilfestellung gibt, das auch mit Kritik verbunden sein muss, das bleibt ja nicht aus. Aber ich habe mich immer sehr bemüht, meine Kritik mit Fakten zu untermauern und auch eben konstruktiv zu halten. Insofern sehe ich das nicht als Abrechnungsbuch.
Sie haben die über 100 Reaktionen erwähnt, die Sie bekommen haben auf die erste Auflage, wahrscheinlich aus der Partei, aus der Politik, möglicherweise auch darüber hinaus. Können Sie das ein bisschen zusammenfassen? Was war das, was Ihre Leser rückgemeldet haben?
Also ich habe über 100 Rückmeldungen bekommen, die man ungefähr eingruppieren kann in, sag ich mal, ein Drittel Leser, die mit der AfD nichts am Hut haben. Und 2/3 Mitgliederbasis der AfD. So kann man ungefähr die Rückmeldungen einkategorisieren. Jetzt ist interessant, wie sich diese 1/3 auch geäußert haben. Da sind viele Leute dabei, die sagen, Müller, wir haben noch nie von dir gehört. Ach, dich hat es gegeben. Jetzt haben wir dein Buch gelesen, sind wir irgendwie darauf aufmerksam geworden. Mann, das ist ja ein Plädoyer für echte Demokratie, das ist ein Plädoyer für echte Freiheit, das ist ein Plädoyer gegen den korrupten Parteienstaat. Toll, mach weiter so. Ja? Und diese 2/3 Rückmeldungen aus der AfD-Mitgliedschaft, und da bin ich auch wirklich stolz drauf, da hat kein einziger mir vorgeworfen, ich hätte mir Dreck auf die eigene Partei geworfen. Die sagen alle in dem Tenor, Mann, Hans-Jörg, Dann ging es oder geht es ja bei euch im Bundestag in Berlin genauso hinterfotzig und verlottert zu wie bei uns im eigenen Kreisverband. Danke, dass das mal endlich jemand anspricht. Du hast mir aus der Seele gesprochen. Und genau das müssen wir jetzt in unserer Partei ausmisten, dass es unserer Partei wieder besser geht.
Na, wahrscheinlich bin ich dann so eine Art Mischleser. Ich gehöre einerseits zum ersten Drittel, das sie vorher nicht kannte und auch mit der AfD eigentlich nichts am Hut hat, habe mich aber dann in vielen Dingen wiedergefunden, in dem, was sie beschreiben über ihre Partei, über das, was sie im Bundestag erlebt haben, habe ich andere Institutionen erkannt und gesehen, dass das offenbar ein Muster ist, was sich über Parteien hinaus in unserer Gesellschaft beobachten lässt.
Ja, klar.
Ja, vielleicht lassen Sie uns mit dem Positiven beginnen, auch damit unser Publikum noch ein besseres Bild von dem Politiker Hans-Jörg Müller bekommt. Der Untertitel des Buches sagt, ist jetzt sehr klein geschrieben, kann man vermutlich auf dem Bildschirm nicht erkennen, der Untertitel sagt, dass Sie für ein neues, souveränes und menschliches System werben. Wie sieht dieses neue Politiksystem aus, für das Hans-Jörg Müller steht?
Gut, also wenn ich natürlich eine Verbesserung vorschlage, muss ich erstmal eine Bestandsaufnahme machen, was denn am jetzigen System vielleicht nicht passt. Also man kann dem jetzigen System 100-mal oder 1000-mal das Etikett demokratisch aufkleben. Wenn nicht das drinnen ist, was außen drauf steht, empfinde ich das als unaufrichtig. Also wir leben natürlich faktisch in keiner Demokratie. Wir leben faktisch in einem Parteienstaat. Und da bin ich ja nicht alleine und nicht der Erste. Das haben schon von mir die Bundespräsidenten Lübcke, Weizsäcker, Herzog. Also ich habe da einige, die das von mir auch schon gesagt haben, dass die Parteien sich den Staat zur Beute gemacht haben. Und Gustav Heinemann ging sogar einen Schritt weiter, der wäre auch mal Bundespräsident. Wenn das Volk merkt, dass die Politiker und die Parteien gegen das Interesse der Menschen und des Landes handeln, sind sie sogar aufgerufen, Widerstand zu leisten. Ja? Das heißt, ich kann mich hier also auf honorige Persönlichkeiten berufen. Also ich stelle fest, wir leben de facto natürlich, das weiß auch jeder, sagt nur keiner, in einer Parteiendiktatur. Da gibt es ein politisches System, jede Partei hat ihre Rolle, die sie spielen soll. Das sind dann Spiegelfechtereien vor der Bühne, damit die Leute die Meinung hätten, sie könnten irgendwas entscheiden. Aber jeder stellt doch fest, nach jeder Wahl, es ändert sich doch nichts. Es kann sich auch nichts ändern, weil die echten Themen ja gar nicht zur Wahl stehen und die echten Themen auch von den Parteien nicht thematisiert werden. Mit Ausnahme, muss ich wirklich sagen, der AfD, die das immer wieder probiert. Und wenn man dann weiter dahinter guckt, das hat auch mit meinem wissenschaftlichen Buch zu tun, das Sie erwähnten, soziale Marktwirtschaft, globale Finanzoligarchie, es sind immerhin 80% der weltweiten Wertschöpfung, sind in den Händen von 717 oder 727 Konzernführungen konzentriert. Also überlegen Sie doch mal. Das heißt, wir haben 7-8 Milliarden Menschen auf dieser Erde, aber 80% von dem, was hier bewegt, produziert, verkonsumiert wird, das entscheiden unter 1000 Menschen. Damit ist doch wohl mal klar, wie die wirkliche Machtverteilung auf dieser Welt läuft. Und diese Leute stehen natürlich auch hinter den Wirtschaftsprüfungskanzleien, hinter den Ratingagenturen, hinter diesen ganzen BlackRock, Vanguard und wie diese ganzen Investoren-Companies alle heißen. So, das sind die Leute, die die Welt regieren. Das ist beinharte Verschwörungspraxis. Das ist mit Theorie nichts zu tun, das habe ich mit wissenschaftlichen Methoden in meinem ersten Buch schon belegt. So, jetzt haben wir erstmal festgestellt, wie die Welt regiert wird. Und ja, was soll dann in diesem kleinen, sage ich fast Fliegenschiss, um den Herrn Gauland zu zitieren, Deutschland im Vergleich anders sein? Ja, die Parteien, das ist alles nur Fassade, damit die Leute nicht drauf kommen, wie es wirklich bei uns zugeht. Das war jetzt erstmal die Bestandsaufnahme.
Jetzt kommt es zu dem neuen System, das Hans-Jörg Müller einführen würde, wenn er denn das Sagen hätte.
Also das Erste ist mal, selbst wenn ich das Sagen hätte, würde ich es nicht einführen. Ich würde es vorschlagen zur Einführung. Und würde es in einem basisdemokratischen Entscheid allen deutschen Bürgern zur Entscheidung vorlegen. Also ich habe mit Diktatur und Alleinentscheidungen nichts am Hut. Ja? In der Politik, in der Wirtschaft ist anders. Da muss der Geschäftsführer Entscheidungen treffen. Aber wir reden jetzt nicht über das Geschäft, wir reden über die Politik.
Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie Basisdemokratie für die Bundesliga der Demokratie halten. Direkte Demokratie, Volksentscheide für die Bundesliga der Demokratie.
Ja klar, das hat also damit zu tun, wie wir festgestellt haben, dass eigentlich auch diese ganze Gesetzgebung, wenn man sich das mal anschaut, die werden also auch ja schon vorformuliert von Einflussgruppen dann durch die Parteifraktion eigentlich nur noch durchgeschleust, also im großen Stil. Also wir in der AfD haben es selber gemacht, unsere Gesetzesinitiativen, aber gut, bei 15% Anteil ist es ja wurscht, das kommt ja eh nicht durch. Aber die großen Initiativen kommen ja auch von den großen Companies, werden dann durch die Regierungsfraktionen nur durchgeschleust und abgestimmt. Das heißt, wir haben hier zu tun mit einer wahnsinnigen politischen Korruption. Wir haben zu tun mit einer, ja, das ganze Parteiensystem besteht eigentlich nur aus politischer Korruption. Man hat es ja auch wieder gesehen, wer Provision gekriegt hat für Impfungen oder für Masken. Ja, da kam es mal ein bisschen an die Oberfläche. Aber so ist das politische System der Bundesrepublik konstruiert. Also wenn ich das Problem erkannt habe, ich meine, ich komme aus der Sanierung schwieriger Unternehmen. Also wenn ich eine Firma gerade richten will, kann ich es nur machen, wenn ich vorher überhaupt noch mal kapiere, wo liegt das echte Problem. Das echte Problem habe ich jetzt beschrieben. So, also muss man schauen, dass man die Hebel, mit denen diese Einflussnehmer von außen ansetzen, dass man ihnen die Hebel aus der Hand nimmt. Und die Hebel sind, ja, man kann doch immer wunderbar ein bisschen über 700 Bundestagsabgeordnete kann man doch leicht kaufen, beeinflussen, erpressen, unter Druck setzen, wie halt diese ganzen Mechanismen laufen, damit sie so abstimmen, wie die echten Entscheider das wollen. Aber wenn sie halt die großen Entscheidungen basisdemokratisch treffen, über 80 Millionen Menschen, wie viel sind wahlberechtigt, ich weiß nicht, bis was über 60 Millionen Wahlberechtigte, dann tun sich die Einflussnehmer schon schwer, bei jedem dieser über 60 Millionen Einzelnen Bestechungsgeld anzubieten, mit irgendwas zu erpressen, mit irgendwas zu bedrohen oder wie auch immer. Deswegen ist das einzige Mittel, mit dem man diese politische Korruption austrocknen kann, eine Basisdemokratie. Weil 80 Millionen oder 60 Millionen Andockstellen, das wird für die andere Seite schwierig, die zu beeinflussen.
Ich habe mir noch ein paar Stichworte aufgeschrieben, die für mich zumindest für Ihr neues, souveränes, menschliches System stehen. Da geht es auch um Werte, geht um die Wirtschaftsorganisation, geht auch um die Rolle, die Parteien spielen. Vielleicht können Sie da noch zwei, drei Sätze zu sagen.
Also genau, es geht für mich um menschliche Werte. Also dieses ganze korrupte Scheindemokratiesystem ist für mich die Ausgeburt an Unmenschlichkeit. Nehmen wir jetzt mal ganz konkret den Ukraine-Krieg. Ja, also die große Mehrheit der Deutschen würde dagegen stimmen, wenn sie denn könnte. Ja, aber was macht man? Man macht Gehirnwäsche über die westlichen Staatsmedien. Und dann pumpt man die Ukraine hier voll mit Waffen ohne Ende, Blutvergießen ohne Ende bis zum letzten Ukrainer. Ja, es sterben ja ungefähr 10-mal so viele Ukrainer wie Russen. Russen sterben auch, aber 10-mal weniger, weil die Russen das bessere Militär haben. So, dieses System behauptet aber gleichzeitig, in der Ukraine würde Demokratie und Menschenrechte verteidigt. Also so viel, sorry, kann ich gar nicht fressen, wie ich jetzt kotzen will, wenn ich nur das beschreibe. Ja. Also wie viel menschliches Leid, wie viel Blut, wie viel Menschenleben dieses Westblock-System an seinen Fingern kleben hat. Und weil für mich menschliche Werte nicht nur Blabla sind, sondern weil ich dafür brenne, deswegen bin ich in die Politik gegangen, ich konnte sie nicht mehr durchsetzen, deswegen bin ich auch gerne wieder rausgegangen, ja, ist es mir ein Anliegen, ein menschliches politisches System vorzuschlagen, in dem das alles nicht mehr passieren kann. Und deswegen müssen wir die Entscheidungen wegbringen von ausgewählten knapp über 700 Leuten, die gesteuert werden können. Und wenn wir das alles auf das Volk verlagern, dann werden auch diese unmenschlichen Entscheidungen nicht mehr fallen können. Und dann wird auch diese ganze, vor allem amerikanische Waffenindustrie ausgetrocknet, die ja alles tut, um über die eigene Regierung Biden und über die Filiale in Berlin diesen Krieg ins Endlose zu verlängern. Also denke ich, bin ich hier sehr glaubwürdig für die Menschlichkeit unterwegs.
Ja, auf meiner Werteliste stehen 5 Begriffe, die mir gut gefallen haben in Ihrem Buch. Freiheit, Selbstbehauptung, Familie, Heimat und herrschaftsfreier Diskurs nach Jürgen Habermas, einem der Säulenheiligen der Linken.
Können wir es noch mal der Reihe nach durchgehen? Nennen Sie bitte nacheinander, ich kommentiere es dann kurz. Ja?
Ja, Freiheit, Selbstbehauptung, Familie, Heimat, herrschaftsfreier Diskurs. Wahrscheinlich kann man es ja in einem Rutsch kommentieren.
Ja, also wir Menschen werden frei geboren, so sehe ich das wie Immanuel Kant. Und dann werden wir sofort in irgendwelche Korsette gezwängt, wo eben so ein paar Leute, die die Macht haben, uns nach ihrer Pfeife tanzen lassen. Also müssen wir uns schon mal selbst behaupten, weil zum Unterdrücken gehören immer zwei. Einmal der Unterdrücker, aber auch derjenige, der sich unterdrücken lässt. Wenn es jetzt um den Wert Familie geht, warum werden denn die familiären Werte seit Jahrzehnten, vor allem seit 1968 in Deutschland von den Kulturmarxisten kaputt gemacht, Frankfurter Schule und wie diese ganzen Institutionen heißen, ja, ganz klar. Solange wir intakte Familien haben, kriegen die Kinder noch Freiheit und Selbstbehauptung mit auf den Weg. Und damit kann der Staat aber seinen Orwellschen Überwachungsstaat nicht vollenden. Ja, wie er 1984 Orwell beschrieben hat. Das ist ja das große Ziel dieser ganzen Great Reset-Leute, die halt, ob die jetzt Merkel oder Scholz heißen, ist ja wurscht, die sind austauschbar. So, also ist die Familie eigentlich die Keimzelle jeglichen freiheitlichen, selbstbehauptenden Widerstandes gegen einen übergriffigen Staat, der ja gar nicht mal mehr versteckt, dass er eigentlich den totalitären Überwachungsstaat schon errichtet hat und vervollkommnen will. So, jetzt komme ich zu Jürgen Habermas und zum herrschaftsfreien Diskurs. Als ich dann, ich meine, ich gehe dann auch hart ins Gericht mit zum Beispiel dem Paragraphen 130 des Strafgesetzbuches, wo ich ja dezidiert nach Staatsrecht ja auch den hier seziere und zu der Erkenntnis kommen muss, dass selbst wenn wir eine Demokratie, selbst wenn wir eine Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland hätten, nehmen wir an, das wäre so, ja, wird ja sofort konterkarikiert durch den Paragraph 130 Strafgesetzbuch, der inzwischen so weit ausformuliert ist, wenn man etwas sagt, was nicht der Regierungslinie entspricht, kriegt man Strafverfahren. Ja, es ist so, die wenigsten werden es glauben, aber es ist so inzwischen. Ja. So, also kann ich natürlich gefahrlos, ja, ohne jetzt selbst irgendwo hinter schwedischen Gardinen zu landen, habe ich auch geguckt, ich muss ja das argumentieren, was wahr ist und was richtig ist. Ja. Aber ich muss ja auch ein bisschen gucken, wie kann ich es argumentieren, dass mir keiner was kann. Und dann habe ich eben mich an den Jürgen Habermas erinnert, der war ja damals in einer ähnlichen Situation wie ich heute. Der hat ja um 1968 herum linke Ideen gegen eine doch damals noch sehr rechte konservative Gesellschaft in der BRD argumentiert. Und da hat er auch überlegt, wie kann ich das machen? Ja, indem ich einfach sage, man darf alles sagen und darf alles denken. Das ist der herrschaftsfreie Diskurs, man darf nichts davon ausschließen. So, und was der Habermas damals gemacht hat, ohne dass er eingesperrt worden ist, das nehme ich jetzt auch für mich und unsere Leute in Anspruch, ganz einfach.
Klar, da ging es um das Argument ohne Ansehen der Personen, um jeden, der sich einbringen kann. Ich fand es sehr interessant, diesen Namen in Ihrem Buch zu finden. Paragraph 130 Strafgesetzbuch, muss man noch kurz ergänzen. Gibt es mittlerweile die ersten Verfahren gegen Leute, die sich kritisch zur Ukraine-Politik der Bundesregierung geäußert haben? Sie haben ja vor dieses menschliche andere System, wie Sie es beschreiben, die Analyse gesetzt und begonnen, vor allen Dingen die Demokratie zu analysieren. Auf dem Buchcover sieht man einen Müllauto und davor stehen drei Mülltonnen, auf denen 6 Begriffe stehen. Ja, kann man jetzt da auch nochmal sehen, bundesweite Restmüllentsorgung Deutschlands. Und man sieht diese 3 Mülltonnen, ich lese die Begriffe einfach vor, Freiheit und Bürgerrechte, Wohlstand und Sicherheit, Demokratie und Souveränität. Welcher dieser 6 Begriffe ist Ihnen am wichtigsten?
Sind mir alle gleich wichtig. Also das ist natürlich jetzt eine Antwort, die ist jetzt vielleicht nicht so sehr befriedigt. Ich kenne ja auch wieder aus der Unternehmensführung, man muss sich immer erst auf einen Schwerpunkt konzentrieren und den dann durchsetzen. Wenn man sich verzettelt, kommt man zu nichts, das weiß ich schon. Aber ich sage nochmal, wir sind hier nicht in der Unternehmensführung, wir sind hier im vorpolitischen Raum. Wir sind in der Gesellschaft. Ja? Was ist, maximal nach dem Ausschlussprinzip, was ist eine freie, wohlständige, sichere, bürgerrechtliche, demokratische Gesellschaft wert in einem Staat, der nicht souverän ist, der immer nur nach der Pfeife der Kolonialherren aus Washington tanzt? Nix. Ja? Was ist ein souveräner Staat wert, in dem es aber keine Freiheit, Demokratie und Bürgerrechte gibt? Auch nichts wert. Also deswegen habe ich auch bewusst diese 6 Werte da drauf geschrieben. Das sind ja genau diese Werte, die alle vom politischen BRD-System hier auf den Müllhaufen geworfen werden. Deswegen habe ich ganz bewusst dieses Titelbild gewählt. Und das sind diese, wie heißt das so schön auf Latein, conditio sine qua non. Ohne Souveränität ist die Freiheit nichts wert. Ohne Freiheit ist die Souveränität nichts wert. Und Sicherheit und Wohlstand sind auch nichts wert, wenn wir nicht frei und nicht souverän sind. So ist es halt.
Sie haben den Bundestag ja 4 Jahre erlebt. Was sind das für Menschen, die dort über unser Leben entscheiden? Oder wird dort überhaupt über unser Leben entschieden? Müsste man wahrscheinlich ja voranschalten, wenn Sie jetzt Souveränität so groß gemacht haben bei der letzten Antwort.
Ja gut, ich argumentiere in meinem Buch, oder andersrum, das ist ein Erlebnisbuch. Ja, also ich beschreibe ja, ich schreibe mein Leben vor 2013. Ich beschreibe, wie ich 2013 in der AfD eingetreten bin, ich dann 2015 gesagt habe, mal gucken wir, vielleicht kommen wir mal im Bundestag. Da war ich dann auch von 2017 bis 2021, aber nach meinem Ausscheiden habe ich auch noch sehr viel erlebt bis 2022. Also insofern ist es ein Chronologiebuch, wo ich aber an jedem persönlichen Erlebnis auch dann ganz klar die Belege bringe und so weiter. Es sind ja auch viele, viele Dokumente enthalten. So, wir haben schon festgestellt, dass die staatlichen Entscheidungen des Staates Bundesrepublik in allen wesentlichen Fragen in Washington getroffen werden. Die wesentlichen Fragen sind außenpolitische Fragen, Fragen der überhaupt, die mit Souveränität zu tun haben, mit Militär, auch natürlich mit Medien und so weiter. Das wird in Washington entschieden. Im Bundestag darf nur noch das entschieden werden, was den echten Entscheidern wurscht ist. Ja, also den echten Entscheidern ist jetzt wurscht, ob wir jetzt eine gesetzliche oder eine private Krankenversicherung haben. Ja, den echten Entscheidern ist wurscht, ob man mit wie vielen Jahren man in Rente geht oder nicht. Das ist alles denen egal, solange sie unser Land weiter ausrauben können und unser Land weiter in ihren Kriegen verheizen können, zumindest ökonomisch noch. Ja, die Ukraine wird ja schon menschlich verheizt. So, also jetzt erstmal klar, was kann entschieden werden, was nicht. Jetzt komme ich mal auf die Entscheidungen hin, die eben entschieden werden können, was ich Lehrplan an irgendeiner Schule und so weiter. Ich habe in meinem Leben noch nie so eine Ansammlung an verbohrten Ideologen erlebt im Bundestag, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Sie haben es auch mit Ihrer Zwischenbemerkung vor vielleicht einer Viertelstunde auch festgestellt, dass das sich nicht auf politische Parteien begrenzt. Ja, dieses Hinterfotzig und überhaupt und dem einen eine reinwürgen, das ist ja Teil der menschlichen Natur und findet überall statt, wo sich Menschen in welchen Organisationen auch immer organisieren. Das ist im Bienenzüchterverein ja schon so. Ja. Ich war auch schon in vielen Vereinen und so weiter und ich bin in vielen Vereinen, aber so konzentriert, so eine, sag ich mal, wenig gebildete und gleichzeitig ideologisch verbohrte und hasserfüllte antideutsches Konzentrat, wie in diesem Bundestag, habe ich noch nirgendwo erlebt. Ich muss so sagen, wie ich es erlebt habe.
Ich war erstaunt, auch über die Gesundheitsprobleme zu lesen, die ja offenbar eine Folge des Umgangs untereinander sind, die Folge des Drucks, den man da wahrscheinlich von der Partei, von bestimmten Instanzen bekommt.
Ja, also da habe ich auch ein bisschen was geschrieben. Ich bin mal zur Parlamentsärztin gegangen und habe gesagt, schreib mich doch mal krank, weil ich hatte ein gesundheitliches Problem aufgrund des Drucks nach dem ersten Jahr. Da habe ich gesagt, schreib mich doch mal krank, ich möchte mich regenerieren. Da hat er mich mit großen Augen angeguckt. Hä, wieso, Herr Müller? Ja, ich sage, wo ist jetzt das Problem? Ja, also normalerweise sind noch nicht so lange dabei. Nee, ein Jahr. Ja, normalerweise kommen Ihre Kollegen, egal welcher Partei, immer zu mir, damit ich sie eigentlich gesund schreibe und sie mit Pillen versorge, damit sie weiter durchhalten. Weil das ist so in diesem Geschäft hier, wenn sie nur ein paar Tage ausfallen, sind sie weg vom Fenster. Das hat er mir so gesagt. Ich habe gesagt, meine Gesundheit geht aber vor, dann bin ich halt weg vom Fenster. In der Tat, einen Tag, nachdem ich für 6 Wochen krankgeschrieben wurde, was auch nötig war, ich wollte mich richtig regenerieren und nicht so über so Antibiotika hochpäppeln. Ein Tag später hat mir dann schon die Fraktionsführung, hat mich dann schon teilentmachtet als parlamentarischer Geschäftsführer. Also ich fand es also, ja gut, das war halt meine Erfahrung, aber ich war eben nicht bereit, meine Gesundheit auf dem Altar der politischen Karriere zu opfern. Würde ich auch jedem anderen empfehlen, das nicht zu tun. Das dankt sowieso keiner.
Im Buch verwenden Sie das Wort Negativauslese, beschreiben Menschen, die rücksichtslos sind, die sich gezwungen fühlen, auf sozialen Netzwerken sehr präsent zu sein. Sie schreiben über Menschen, deren Karriereentscheidungen nicht vom Wähler getroffen werden, sondern von der Partei. Gilt das alles auch für Ihre Partei, für die AfD?
Also es geht natürlich zunehmend für die AfD. Also ich bin ja genau in diesem Zeitfenster in den Bundestag, ich bin im einzigen Zeitfenster in den Bundestag gekommen, wo noch solche unabhängigen Querdenker wie ich reinkommen konnten. Das war noch eine frische Partei. Es haben sich halt zusammengefunden sehr viele aufrechte Menschen, wirklich sehr viele aufrechte Menschen, die einfach das Beste für unser Land, auch für die eigene Partei wollen. Aber die werden in jeder Partei zunehmend ausgesiebt und unten gehalten, weil sich dann eben wieder dieser interne Führungszirkel bildet. Und dieser interne Führungszirkel, der wird immer stärker. Das hat man zum Beispiel auch gemerkt. Ich habe dann 2021 nochmal kandidiert. Aber nicht, weil ich jetzt unbedingt nochmal rein wollte, sondern weil ich mal sehen wollte, ich war schon komplett auf der Abschussliste der eigenen Parteistrukturen gestanden. Dieser Müller, der ist ja so unabhängig und der nervt uns. Und so weiter. Ja. Ich bin in die Politik gegangen, um was zu verändern. Solange ich was verändern kann, hat Spaß gemacht. Wenn ich nichts mehr verändern kann, interessiert es mich nicht mehr. Ich habe mich nicht geändert, habe gesagt, mal gucken, ob ich es trotzdem schaffe. Ja? Und um ein Haar hätte ich es ja noch mal geschafft. Ja? Trotz aller da Kanonen, die da aufgefahren wurden gegen mich. Bin aber heilfroh, dass es nicht mehr geklappt hat. Ja? Aber in Ihrer Frage ist die Antwort auch drin. Eine Partei, wenn die das erste Mal reinkommt, da sind noch einige Gute drin. Und einige Qualifizierte drin. Und je mehr Legislaturperioden, die reinkommen, desto mehr kommen die Karrieristen, die Angepassten und auch die Nicht-Qualifizierten ans Ruder. Das hat man bei den Grünen gesehen. So gesehen waren die Grüne Partei vor 40 Jahren, so gesehen, nicht ideologisch, aber von der Struktur, ein wunderschönes Muster auch der AfD. Es waren doch auch richtig echte Grüne dabei damals. Richtig gute Grüne. Ja, von denen ist dann nichts mehr übrig geblieben. Sind ja alle von den Karrieristen und Linksextremisten rausgemobbt worden. Ja, das ist halt dann eben auch das Schicksal, wird es der AfD sein, jeder Partei. Und das liegt wieder an diesem politischen System, der korrupten Parteiendemokratie. Also wenn ich meiner Partei helfen will, dass sie nicht so entkernt wird wie alle anderen, dann muss ich doch auch dann den Vorschlag machen, stutzt man mal die Parteien gehörig zurecht und werden sehr viele Volksentscheide oder die wesentlichen Fragen aller Volksentscheide verlagern. Weil das, nur das, dann auch der AfD die Möglichkeit gibt, noch eine echte AfD zu sein und nicht so eine Hülle dann zu bleiben, die genauso intern entkernt wird, wie es den Grünen gegangen ist.
Ja, vielleicht nur noch zur historischen Einordnung für die vielleicht auch jüngeren Zuschauer. 2013 ist die AfD bei der Bundestagswahl knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Damals noch unter Bernd Lucke als Parteivorsitzenden. 2017 dann der erste Einzug in Fraktionsstärke. Bei der Kandidatur, die Sie beschrieben haben für 21, ging es um den Bayerischen Landesparteitag, wo man jeweils in Konkurrenz mit einer anderen Person um einen bestimmten Listenplatz kämpft. Wo man also zum Beispiel möchte, auf Platz 5 oder 6 eingeordnet zu werden, was dann einen sicheren Bundestagsplatz bringen würde. Sie haben es, glaube ich, auf zwei verschiedenen Plätzen versucht und sind bei beiden Plätzen in dieser Stichwahl, wenn man so will, nicht gewählt worden von den Delegierten dieses Parteitags.
Ja, aber trotzdem habe ich meine 40-45% zusammengekriegt und das war genau der Anteil der unabhängigen Delegierten. Und wer eben bei meinen politischen Konkurrenten, die sich abgesprochen hatten, wie sie die Plätze 1 bis 10 untereinander ausmachen, wer eben halt als Mitarbeiter, also wer eben ein kleines AfD-Mitglied in Bayern ist, aber in Berlin seine Brötchen verdient, weil er bei dem Fraktionskollegen aus Bayern A, B, C, D, E, F oder G in Lohn und Brot steht, so wurden halt dann die Delegierten auch gesteuert. Ja. Deswegen bin ich ja schon in der AfD, habe ich ja auch schon diesen basisdemokratischen Gedanken auch vorausgedacht und auch vorausgelegt, wo ich schon insgesamt das Delegiertensystem abschaffen wollte, bereits 2019. Und meiner Meinung nach auch, es ist bis heute übrigens vom, wie heißt das so schön, vom
Schiedsgericht
oder vom Bundesschiedsgericht der AfD ist mein Einspruch von 2020 gegen das Zählergebnis immer noch nicht endgültig verhandelt worden. Wer hat da was zu verstecken, ja?
Ja, bei dem Mitgliederentscheid ging es um Mitgliederparteitage. Ich habe auch gelernt aus Ihrem Buch, dass man sowas ja auch in Fußballstadien machen könnte, wo man dann auch ein paar 10.000 Menschen versammeln könnte, die dann basisdemokratisch, wie Sie es beschreiben, Entscheidungen herbeiführen können. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir in die AfD noch tiefer hineinschauen. Wie ist der Umgang miteinander im Bundestag mit den anderen Parteien? Ist das so, wie man sich das als Leitmediennutzer vorstellt? Sind Sie da sozusagen Menschen, mit denen man überhaupt keinen Kontakt haben möchte? Oder ist das ganz normal kollegiales Miteinander?
Also ich kann natürlich nur aus meiner Zeit von 2017 bis 2021 sprechen. Wir waren ganz klar die Parias, die Bösen, die Nazis, die, ja, sag ich mal, Nicht-Menschen, mit denen sich diese selbsterklärten Super-Puper-Demokratievertreter, so sehen sich ja die anderen von den anderen Parteien, ja nichts zu tun haben wollen. Menschlicher Ausschuss, wie auch immer. So haben sie uns natürlich in den Bundestagsdebatten dargestellt, immer wenn eine Kamera läuft, immer. Ja? Jetzt gehen wir mal in die Ausschüsse hinein. Also das Plenum ist ja nur die große Showbühne, wo man sich gegenseitig beleidigt, ja, um möglichst viele Punkte vor seinem eigenen Wählerklientel zu sammeln. Oder dem habe ich mir wieder richtig eine reingehauen. Ja, was anderes sind die Bundestagsdebatten doch nicht. Eigentlich sollten dort Fragen beraten werden. Passiert doch gar nicht. Ja? Also auch so viel dazu wieder zur Scheindemokratie. Angeblich soll es dann so sein, dass in den Ausschüssen, das sind ja Fachausschüsse, richtig beraten werden sollte. Weil laufen keine Kameras mit. Da muss ja keiner von den Grünen, CDU, CSU uns wieder in die Pfanne hauen von der AfD, weil da läuft ja keine Kamera mit, da sehen sie seine Leute nicht. Könnte er sie ja auch vielleicht ein bisschen vernünftig mit uns reden, habe ich in meinem Ausschuss Wirtschaft und Energie nicht erlebt. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Ganz wenige Ausnahmen. Sondern dieses ganze polemische, ihr seid doch eh Nazis und deswegen beschäftigen wir uns gar nicht mal mit euren Argumenten, ihr seid sowieso blöd und deswegen müssen wir eure Anträge gar nicht lesen. Also in diesem Stil ging es mir in meinem Ausschuss für Wirtschaft und Energie und so, was mir die Fraktionskollegen gesagt haben, ging das in allen anderen Ausschüssen auch so zu. Also es gibt ganz wenige, sag ich mal, andere Politiker von anderen Parteien, die mit mir vernünftig geredet haben. Ich sage jetzt die Namen nicht, weil sonst kriegen die jetzt rückwirkend auch noch Ärger. Das sind sehr bekannte deutsche Politiker, eigentlich mit Ausnahme der Grünen habe ich die auch in allen Parteien gefunden. Die sind sehr bekannt, die waren teilweise Minister schon. Die haben mit mir unter vier Augen ganz vernünftig und nett gesprochen. Aber es sind leider viel zu wenige.
Ich habe das so ähnlich schon mal gelesen in Lebenserinnerungen von Werner Bramke, den werden Sie nicht kennen, das war mein Gutachter im Promotions- und auch im Habilitationsverfahren, der dann als Parteiloser für die Linkspartei, die damals wahrscheinlich noch anders hieß, im Sächsischen Landtag war. Und der hat das so ähnlich berichtet. Er war ja ein Wissenschaftsexperte, jemand, der dachte, er sich da auch fachlich, inhaltlich einbringen zu können, hatte aber keine Gelegenheit, weil die Linkspartei damals eine ähnliche Position hatte wie heute die AfD, also als Paria in diesem Parlamentsbetrieb aufzutauchen. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie das Wählerpotenzial der AfD bei 30% sehen. Im Buch schreiben Sie, dass Provokateure und Zuträger dafür sorgen, dass dieses Potenzial nicht ausgeschöpft werden kann. Woran machen Sie das fest?
Also jetzt erstmal, warum gehe ich von einem AfD-Potenzial eigentlich von 30% plus aus? Wir leben nicht allein in Europa. So, egal wo man hinguckt. Ob das jetzt die FPÖ ist in Österreich, die Lega, obwohl die hat ja, können wir bitte noch die Frau Meloni dann charakterisieren, das ist so ein Fall von eingeschleust und umgedreht dann, ja. Also zumindest die Lega unter Salvini, ja, die war ja noch echt, auch 30%, ja, Rassemblée National, obwohl es eigentlich fast eine linke Partei ist, was Wirtschaft betrifft, von Le Pen und so weiter. Also wo sie hingucken, ja, links, rechts, oben, unten, alle Himmelsrichtungen um uns herum haben derartige Parteien, auch die SPD, die heißt so von Okamura in Tschechien, der hat nur die gleichen Abkürzel wie die deutsche SPD, ist aber was anderes. Also ja, es heißt doch immer, am deutschen Weltwesen soll die Welt eben nicht genesen. Also dann richten wir uns doch bitte mal nach den anderen. So, überall sind die bei 30% plus, aber nur die AfD nicht. So, warum nicht? Ja, ganz klar. Wir haben inzwischen einen Nichtwähleranteil von, bei Landtagswahlen geht das schon los, bei 40%, bei Bundestagswahlen sind es immer noch 25%. Ja. So, und warum gehen die Nichtwähler nicht zur Wahl? Weil sie dieses verlogene, scheindemokratische Parteiensystem gründlich satt haben. Deswegen gehen die nicht mehr hin. Was macht ein Okamura in Tschechien? Was hat ein Salvini in Italien gemacht? Was hat ein Strache, jetzt der Kickl, in Österreich gemacht? Was macht eine Le Pen in Frankreich? Sie greift dieses scheindemokratische, verlogene politische System als solches an und generiert dadurch ihre größten Stimmanteile aus den Nichtwählern. Und was macht die AfD? Sie macht genau das nicht. Deswegen steht sie da, wo sie steht. So, das war jetzt mal die Analyse und wie es eigentlich richtig gehen würde.
Jetzt müssen wir zu den Provokateuren und Zuträgern kommen, die dafür sorgen, dass das nicht passiert.
Ja, also es ist so, ich unterscheide die, also es gibt Leute, die Sand ins Getriebe streuen in der AfD, unendlich viele. Die haben sich in den Kreisverbänden, die haben sich im Bezirks-, Landes-, Bundesverband. Sie erkennen die daran, dass wenn etwas entschieden werden soll, wird nichts entschieden. Wenn man mal was thematisieren will, wird es zerredet. Wenn vielleicht etwas doch mal entschieden worden ist, werden wieder bürokratische irgendwelche Gründe gefunden, warum man es da nicht umsetzen kann. Ja? Das sind die Sand ins Getriebe streuer. Die sind in der AfD auffällig häufig vertreten. So, jetzt gibt es zwei Arten von Sand ins Getriebe steuert. Da gibt es einfach die ängstlichen Menschen. Also nicht jeder ist ein eingeschleuster Provokateur der Dienste und der politischen Gegner. Nicht jeder, ja. Sondern es gibt auch einen erklecklichen Anteil Sand ins Getriebe steuert, die zum Beispiel sagen, ja, Hans-Jörg, du, ja, eigentlich wohl, aber man kann doch das politische System nicht angreifen. Dann schiebt man uns doch in die rechte Ecke. Dann sage ich, ja, da werden wir eh hingeschoben. Hier, jetzt, Sarah Wagenknecht, eine Linke par excellence, nach der Friedensdemo jetzt, da Ende Februar gegen die Waffenlieferung in Ukraine, ist jetzt auch schon mal die linksextreme Sarah Wagenknecht plötzlich eine extreme Rechte geworden. Also das bestätigt es doch wieder. Ich sage immer, komm, Leute, das System ist das Problem. Wenn wir das System nicht angreifen, dann hängen wir halt zwischen 10% und 15%. Ja, aber wir können doch nicht. Also sind die Ängstlichen. So. Und dann gibt es die anderen. Da gibt es die anderen und da kommt vielleicht mir zugute, ich habe als Kind, obwohl ich im Westen geboren bin, ich hatte einen Vater, der aus der DDR geflüchtet war, ich hatte also als Kind schon immer sehr viele Besuche damals in der DDR. Und ich habe natürlich durch mein Auslandssemester in der Endphase der Sowjetunion 1989-90 in Wolgograd, im früheren Stalingrad, habe ich natürlich auch so erlebt, wie so ein Geheimdienststaat funktioniert. Ne? KGB gab es ja damals noch. So, das hat in mir eine Intuition entwickelt. Ja, also ich, wenn jemand was macht, tut, dann erkenne ich, nicht immer, aber fast immer, ist es wirklich so oder tut er nur so, weil er eigentlich dafür arbeitet, dass bei uns intern nichts voran weitergeht. Ja? Und ich habe dann auch sogar eine Strichliste entwickelt, zusammen mit dem ehemaligen Oberstaatsanwalt, der da vom Fach war, wo wir gesagt haben, wir machen Kriterien, ca. 15 Kriterien und machen Strichliste, wie sich wer verhält von Parteifunktionären. Und wenn auf eine Person von diesen 15 Kriterien mindestens 10 zutreffen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er eingeschleust ist vom Verfassungsschutz oder noch schlimmer vom MAD, weil da ist gar keine Rechenschaft pflichtig, um ewig Sand ins Getriebe der AfD-Organisation zu streuen, dass sie nicht vorankommt. Ja? Also nach meiner Strichliste sind da sehr viele dabei. Ich unterhalte mich auch oder habe mich unterhalten auch mit bekannten AfD-Führungskräften, die unter vier Augen das alle bestätigen. Ja, nur traut sich es keiner offen zu sagen.
Hey, MAD müssen wir auflösen, militärischer Abschirmdienst, der Geheimdienst der militärischen Kräfte in Deutschland. Also Sie nennen ja auch einen Namen in Ihrem Buch und Sie sind insofern ein glaubwürdiger Zeuge, weil Sie ja selbst Teil dieses Systems eine gewisse Zeit waren. Sie sprechen über Tom Rohrbeck, wahrscheinlich müssen Sie das ein bisschen erklären.
Ja, also Tom Rohrbeck ist ein Lobbyist. Das ist ein Lobbyist, der sehr einflussreich ist. Und mit dem habe ich auch eine gewisse Zeit gesprochen. Ich habe auch mal gedacht, vielleicht kann der mir helfen. Ja? Also Selbstkritik an mir. Ich war neugierig, bin auch auf ihn reingefallen. Ich war zu lange neugierig, zu naiv. Geht auf meine Kappe, liebe Zuschauer. Ja. Also, der spricht mit so vielen, also was er heute macht, weiß ich nicht. Ja. Der sprach mit so vielen in der AfD-Bundestagsfraktion. Ach, der Tom hat mit dir auch gesprochen. Ja, also, glaube ich, mit jedem zweiten, dritten hat er sich unterhalten in der AfD-Bundestagsfraktion. Ich nenne jetzt keine Namen hier im Interview, wer will, kann es sich im Buche dann anschauen. Also es gibt gewisse Leute, die ganz oben an der Spitze der AfD stehen, die ohne Tom Robeck da nicht hingekommen wären. So. Und er sagt für mich, er sei so total rechts, ja, sagt er. Ja. Aber wenn man dann sieht, wie andere Leute, nicht er, wie andere Leute permanent Sand ins Getriebe streuen und das dann genau dazu führt, dass wieder unsere Führungskräfte eigentlich nicht ihre PS nicht auf die Straße bringen können, dann schließt sich für mich einfach der Kreis. Ja, also ein bisschen Schlussfolgerung und logisches Denkvermögen soll wohl noch erlaubt sein. Ja, wenn ich dann eins und eins zusammenzähle, ist halt der Einfluss, er ist ja nur einer von mehreren, ja, nur ihn habe ich halt persönlich erlebt, ist der Einfluss externer Entscheider auf die AfD in den Führungsgremien extrem hoch, wie in allen anderen Parteien auch, muss ich wieder dazu sagen. Wenn es bei uns schon so zugeht, dann muss es in anderen Parteien erst recht so zugehen. Woraus ziehe ich diesen Schluss? Weil wir immer noch so eine halbe Anarcho-Partei sind. Also so die echten, Unabhängigen wie mich haben sie aussortiert. Aber ich sage, kein Problem damit, mir geht es besser denn je. Muss ja keine Kompromisse in der Richtung mehr schließen. Kann mich jetzt richtig so in der bürgerlichen Opposition ausleben, ja, ohne immer dann geschimpft zu kriegen, ach, hast du das wieder gesagt und so, toll, ja. Aber wenn ich überlege, dass wir, als ich im Bundestag war, noch einige Unabhängige wie ich dabei waren und da war schon diese Fernsteuerung so groß, wie muss es dann in den anderen Parteien erst sein, die seit Jahrzehnten existieren? Ja, noch viel schlimmer. Das ist für mich logische Schlussfolgerung.
Ja, im Buch lassen Sie ja offen, wer genau diese externen Einflüsse auslöst. Sie schreiben über Geheimdienste im In- und Ausland, über Milliardäre, ohne da sehr viele Namen zu nennen, auch über den Apparat, die Altparteien, die dort ihre Leute entsprechend instruiert haben könnten. Vermutlich kann man es nicht konkreter machen, nehme ich an.
Also ich sage ja schon, wer von Robeck an der AfD-Spitze gekommen ist, das sage ich ganz konkret. Ich sage auch, wie über diese Schiene zum Beispiel beeinflusst worden ist die Wahl der Abgeordneten ins parlamentarische Kontrollgremium, dann nicht Herr Ross und Reiter. Also das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Also angeblich unterliegen ja die deutschen Geheimdienste, da gibt es derer drei, den Verfassungsschutz, der also die verfassungsgemäße Ordnung angeblich schützen soll, der also auch als für die Gegenspionage gegenüber ausländischen Einflussnehmern zuständig ist. Dann gibt es den militärischen Abschirmdienst, also der Geheimdienst der Bundeswehr und den Bundesnachrichtendienst. Das ist der eben aktiv in anderen Ländern dort versucht zu wühlen und Informationen für die Bundesrepublik zu bekommen. So, zur Kontrolle dieser drei Geheimdienste gibt es parlamentarische Kontrollgremium. Also das heißt, da gibt es immerhin noch Leute, die sitzen da drin, die kontrollieren dann die Geheimdienste. Also ich renne hier Ross und Reiter, wie der Tom Robeck mir gesagt hat, wo ich mich dafür ins Zeug legen soll, dass der und der von der AfD in dieses parlamentarische Kontrollgremium hineinkommt. Ja, so, Schlussfolgerung ganz klar. Ich nenne auch die Namen. Erst war es Corinne Mjatzke, die jetzt leider verstorben ist, und dann auch Roman Reusch, ja, aus Berlin. Ehemaliger leitender Oberstaatsanwalt. Das ist ein anderer Staatsanwalt, mit dem ich diese Liste gemacht habe. Ja, aber sorry, wenn man so in den staatlichen Strukturen drin hängt wie Herr Reusch, ist man halt empfänglich. Ja, das kann ich ja mal so sagen. Also da nenne ich doch Ross und Reiter. Also im Endeffekt kontrollieren sich doch die Geheimdienste selber, indem sie ihnen Abgeordneten Marionetten in den Gremiums schicken. Ist doch lächerlich. Ja? Also im Endeffekt kontrollieren die Geheimdienste das Parlament de facto.
Warum haben wir so wenig Berichte aus dem Inneren dieses Parlaments? Ich war über viele Dinge, die ich jetzt bei Ihnen gelesen habe, überrascht. Man stellt sich schon vor, dass es auf diese Weise funktioniert, aber man hat es eigentlich nirgendwo mal zum Nachlesen. Warum gibt es davon so wenig?
Ja gut, also ich meine, ich kann jetzt nur vermuten. Das eine ist, dass natürlich die Profiteure es nicht aufdecken wollen. Ja, wer vom System profitiert, wird den Teufel tun und darüber berichten. Ich habe noch nie vom System profitiert. Also ich habe ja auch, das beschreibe ich auch in meinem Buch genau, wie es gelaufen ist. Ich habe ja schon nach der Mitte der Legislatur oder nach einem Jahr eigentlich schon für mich die bewusste Entscheidung getroffen, wenn ich es auf dem geraden Weg und ohne mich da zu verbiegen nicht schaffe, dann können sie mich gern haben. Dann komme ich halt nicht mehr im Bundestag. Ist dann auch so passiert. Ja. Aber sagen wir so, diese Unabhängigkeit, diese seelische und auch finanzielle Unabhängigkeit haben natürlich die wenigsten. Ja, die sind ja abhängig vom System. Wenn sie aus dem Bundestag rausfliegen, dann müssen sie wieder bei irgendeiner Parteistiftung unterkommen oder wie beim staatsnahen Betrieb wieder in irgendeine Geschäftsführungsposition untergebracht werden, damit sie nicht verhungern. Ja, also das heißt, deswegen der Anteil derjenigen, die sowohl die seelische als auch finanzielle Unabhängigkeit haben, überhaupt darüber schreiben zu können, ist ja ziemlich klein. Ja. Und ich habe es halt und ich habe es gemacht. Ja, und ich würde mich freuen, wenn vielleicht ein paar andere das zunehmend auch noch machen werden, dass es dann eben heißt, okay, bei Müller, interessant. Ich sage immer, ich nenne Ross und Reiter in meinem Buch. Ja, ich nenne Namen. Ich nenne die Mechanismen und die Namen. Also ich bin da sehr konkret. Aber trotzdem glauben es mir einige nicht. Das kann doch nicht sein. Wir haben doch in der Schule gelernt, dass unsere Demokratie doch angeblich selbstbestimmt sei. Das kann doch nicht sein. Sorry, ich war aber dabei. Ich habe es doch erlebt. Ja. Glaubst du jetzt jemanden, der es erlebt hat, oder willst du es nicht glauben, weil es deiner vorgefassten ideologischen Meinung entspricht? Also insofern würde ich mich freuen, wenn auch andere, so vielleicht sogar auch noch aktiv und Ex-Politiker, demnächst solche Bücher schreiben werden. Wenn ich dann der Erste war, freue ich mich. Dann habe ich einigen den Weg geebnet. Wäre doch toll, ja.
Sie schreiben, dass der Glaube an eine Alternative für Deutschland naiv sei und hier die Parteimitglieder genauso missbraucht werden würden wie die Wähler. Heißt das, man sollte die AfD nicht wählen und auch gar nicht erst eintreten in diese Partei?
Nein, auf keinen Fall. Also man muss ja unterscheiden im System und außerhalb des Systems. Also wie gesagt, wenn die AfD meinen Empfehlungen, ist nicht nur meine Empfehlung, das muss ich ja dazu sagen, also die große Mehrheit der AfD-Mitglieder tickt doch so. Ich war doch eigentlich nur praktisch der Katalysator oder das Ventil, dass diese große Meinung der AfD-Mitglieder über ganz Deutschland eigentlich nur gebündelt und in eine Form gebracht hat. Die große Mehrheit der AfD-Mitglieder tickt so, sagt, ihr müsst das System angreifen. Das System ist doch die Urwurzel des Problems. Ja. So, wie gesagt, die Parteiführung aufgrund Ängstlichkeit und Gesteuertheit tut es eben nicht. So, jetzt muss ich natürlich gucken, was kann man machen? Ich mache jetzt genau das, was ich in der AfD nicht konnte. Ja, ich so im Hobby, so mache ich mit Ihnen ein schönes Interview, so am Feierabend und am Wochenende, da mache ich mal ein schönes Video. Wenn ich in Deutschland bin, wo ich hier regelmäßig bin, gehe ich auf eine Demo, halt eine feurige Rede und vernetze mich weiter mit der außerparlamentarischen Opposition. Ja. Das heißt, ich wirke jetzt so, wie ich es auch in der Partei hätte tun wollen. Also ich bin mir im Wirken treu geblieben. Aber man muss natürlich ganz klar das so sehen, dass alleine der Druck von außen auf das System nicht ausreicht. Man braucht auch einen Druck von innen auf das System. Und da spielt die AfD eine unverzichtbare Rolle. Ja, also da spielt die AfD eine unverzichtbare Rolle, wenn ich eben sage, die AfD-Mitglieder werden missbraucht, ja, weil sie hoffen auf diesen Druck auf das System an sich und von ihren eigenen Führungskräften permanent im Stich gelassen werden. Sei es nochmal wegen Ängstlichkeit, Unqualifiziertheit oder weil sie von außen gesteuert werden. Das meine ich mit missbraucht. Nichtsdestotrotz ist auch, sage ich mal, eine halb amputierte AfD im System noch vielmals besser als gar keine AfD im System. Ich meine, wir können es doch von den Linken lernen. Ja, die Linken haben nach 1968 den Marsch durch die Institutionen gemacht. Die APO hat von außen gedrückt und von innen haben sie die Parteien entkernt. Ja, und auch jetzt natürlich auch die CDU, CSU und die FDP im Endeffekt auch zu linksextremen Parteien gemacht. Sind alle linksextrem aus meiner Sicht, ja, da drin. So, ja, das muss doch die AfD genauso machen. Wir helfen von außen und intern muss die AfD sich auf uns zubewegen, dass wir dann irgendwann dann mal in Kontakt kommen. Ja, das hat was mit politischem Denken zu tun. Das hat auch was mit politischem Verständnis zu tun. Es funktioniert halt nur so. Und deswegen ist es so eminent wichtig, die AfD-Mitglieder weiter zu unterstützen, dass sie immer als Stachel im Fleisch hinten drin, ja, in der AfD-Führung bleiben, dass die sich nicht komplett hier wegducken kann. Und natürlich wähle ich weiter AfD als das kleinere Übel, aber es ist ein wichtiges Element in dieser Gesamtstrategie, ist ein wichtiges Element die Partei im Bundestag und in Landesparlamenten. Und bitte fragen Sie mich noch dann, bitte nicht vergessen, weil ich möchte nicht weiterreden, was ich denn eigentlich immer mit System meine. Ja, jetzt muss ich natürlich in die Kamera gucken, ihr lieben Mitgucker vom Verfassungsschutz und sonstigen Organisationen. Was ihr jetzt glaubt, aus meinen Worten gehört zu haben, ist nicht so. Deswegen bitte ich Sie dann auch, mir dann nochmal eine Frage zum System zu stellen, was ich damit eigentlich meine.
Dann frage ich gleich zum System und auch noch nach Meloni, die wir sonst vergessen. Die hatten Sie vor ungefähr 10 Minuten angetippt. Und dann machen wir weiter mit der AfD. Also System und Meloni.
Ja, also zum Beispiel als die Frau Meloni gewählt wurde, hat sie gesagt, nein, also wir kümmern uns jetzt wieder um unsere eigenen Leute. Also Migranten können nur dann reinkommen, wenn es nicht auf Kosten der eigenen Bevölkerung geht. Völlig menschlich normal. Ja. Keiner verkauft doch seine eigenen Kinder, um irgendeinem entfernten Nachbarn zu helfen. Macht da auch keiner. Ja, also ganz normal, erst kümmert sich um die eigenen Leute. Wenn dann was übrig ist, dann kann man sich auch um die Bedrückten aus den Rest der Welt kümmern. Ja, das hat sie versprochen. Sie hat versprochen, keine Waffen an die Ukraine zu liefern. Was ist jetzt Meloni? Sie macht die Türen sperrangelweit auf in Italien für Flüchtlinge. Sie liefert Waffen, sie wollen auch sogar Langstreckenwaffen an die Ukraine liefern, dass auch Russland im Hinterland angegriffen werden kann. Sie blockiert das Gas und trägt die Sanktionen mit. Meloni ist ein klassischer Fall. Ihr ganzes Handeln lässt keinen anderen Schluss zu, weil das tut man nicht aus Ängstlichkeit sowas. Das tut man, um zielgerichtet die eigene Wählerschaft hinters Licht zu führen und die eigenen Ideale zu verraten. Die wurde mal irgendwann rechtzeitig zielgerichtet vom italienischen System, also Geheimdienste oder eben auch Konzerne, wer das auch finanziert hatte, eingeschleust. Die hat man nach oben gebracht, die hat den Wählern die Hucke vollgelogen, jetzt hat sie die Maske abgenommen, macht eine beinharte Pro-System-Politik. So, was meine ich mit System? Ich stehe, das muss ich jetzt wieder den Zuguckern vom Verfassungsschutz sagen, nicht nur mit beiden Beinen auf dem Boden und des Grundgesetzes, ich stehe derart fest auf den beiden, mit beiden Beinen auf dem Boden unseres Grundgesetzes wie kein einziger Verfassungsschützer. Warum ist das so? Der Verfassungsschutz schützt ja nicht die Verfassung. Er schützt die politischen mächtigen Parteien, also jenseits der AfD, davon, dass durch die AfD ihr politische Konkurrenz erwachsen kann, indem die AfD über die Verfassungsschutzberichte stigmatisiert und im Endeffekt geknebelt wird. Also das heißt, der Verfassungsschutz würde das Gegenteil, was er tun soll. Wenn er die Verfassung schützen würde, der Verfassungsschutz würde der AfD alle roten Teppiche ausrollen, damit diesem verknöcherten Altparteiensystem endlich mal Konkurrenz erwachsen könnte, weil er Konkurrenz, der Kern einer echten Demokratie ist, liebe VS Mitgucker. Ja? Das heißt, der Verfassungsschutz ist schon mal der größte Feind des Grundgesetzes. So. Indem ich ihn kritisiere, verteidige ich ja das Grundgesetz. Ja, und wenn ich eben in die Präambel des Grundgesetzes reinschaue, wo von Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechten oder in die wesentlichen Artikel des Grundgesetzes reinschaue, wo von Demokratie, Menschenrechten, Freiheit, Familie die Sprache ist und jetzt eben sehe, dass der Verfassungsschutz zusammen mit der Medien- und Politmafia der Altparteien genau das alles zerstört, ja, dann heißt es, das ist das System, das ich kritisiere. Dieses System, das praktisch sich nur noch das Deckmäntelchen des Grundgesetzes hier übergeworfen hat und mit exakt den gegenteiligen Mechanismen gegen den Geist unseres Grundgesetzes dieses Land, diese Gesellschaft zerstört. So, also muss ich doch ein System, das das Grundgesetz so kaputt gemacht hat, ich muss es nun nicht kritisieren, sondern ich muss ja als aufrechter Demokrat sogar mitwirken, damit dieses antidemokratische System endlich mal durch eine echte Demokratie ersetzt wird, wie sie uns immerhin seit 1949 nach dem Grundgesetz versprochen wird.
Da war doch jetzt sehr viel Leidenschaft drin. Lassen Sie uns zur AfD zurückkommen. Zum 10. Parteigeburtstag gab es ja in den Leitmedien eine Art Abgesang, wenn ich das richtig gelesen habe, wie so oft im Chor. Ich fasse das zusammen, die Extremisten hätten gewonnen, die Partei ergehe sich in unproduktivem Schimpfen auf die da oben, sei nie und nimmer regierungsfähig. Wie nehmen Sie die öffentliche Präsenz der AfD wahr?
Also ich meine, die schreiben uns tot, seitdem wir existieren. Also das muss man ja fast schon als Ritterschlag sehen, wenn denen nach 10 Jahren immer noch nichts Gescheiteres eingefallen ist, als diesen Blödsinn der letzten 10 Jahre permanent gebetsmühlenartig zu wiederholen. Ja? Ich hatte gerade schon festgestellt, die Antidemokraten, die Feinde jeglicher Demokratie sitzen in den Medien, die sitzen in den Altparteien, die sitzen im politischen System. Also insofern kann das schon gar nicht sein, dass es in der AfD Extremisten gibt. Jetzt nämlich beim wichtigen Punkt, den ich in meinem Buch auch argumentiere, hört doch endlich auf, euch immer die Begriffe und Definitionen von politischen Gegnern vorgeben zu lassen. Ja? Der politische Gegner sagt, ja, die AfD sind Extremisten. Ach, wir wollen keine Extremisten sein, deswegen trauen wir uns das nicht. Ja? Das ist dieser typische Reflex. Ja, was macht er denn dann, wenn auf einmal der politische Gegner sagt, alle in der AfD tragen rosa Unterhosen? Oder alle in der AfD, weiß ich nicht, sind sonst was? Ja, das glaubt ihr doch auch nicht. Warum lasst ihr dann euch immer die Begriffe vom politischen Gegner definieren und sie euch aufdrücken, dann geht in die Verteidigungshaltung, ah, wir sind nicht so. Daraus erklärt sich wieder die Schwäche der AfD den Nichtwählern gegenüber, weil die Nichtwähler ja genau deswegen den Kopf schütteln und lieber gar nicht wählen, als dass sie die AfD wählen. Das heißt, ich erwarte von meiner Partei, und da habe ich ja auch in meinem Buch Scheindemokratie ja ganz konkrete Formulierungsvorschläge auch gemacht, dass die endlich mal selber definieren sollen, wer auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Dass die mal selber definieren sollen, wer ein Extremist ist. Und die Deutungshoheit nicht mehr dem politischen Gegner überlassen. Auch die Deutungshoheit, das sage ich ganz klar dazu, auch nicht mehr dem Bundesverfassungsgericht überlassen. Ich sage auch genau, warum nicht. Wenn das Bundesverfassungsgericht wirklich ein neutrales Gericht, hochstehender Superstaatsweiser wäre, dann wäre alles okay. Ja, wer ist denn das Bundesverfassungsgericht? Wer sitzt denn da drin? Ja, die ganzen CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP, also alle Altparteien, besetzen das Bundesverfassungsgericht mit treuen Parteisoldaten, die alles urteilen, aber nicht objektiv und schon gar nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, sondern die treffen doch nur Urteile, dass eben dieser Fünferbande der politischen Korruption dieser Altparteien, dass denen die Macht nicht entgleitet. Also das Bundesverfassungsgericht ist nichts anderes, das war früher nicht so schlimm. Also sage ich mal, in den 50er, 60er, 70er Jahren ging es noch einigermaßen, obwohl es auch schon immer parteipolitisch besetzt war, bis in die 90er. Aber was ich mir anschaue, was da sind, gerade in den letzten 15 Jahren aus dem Bundesverfassungsgericht geworden ist, das ist ein Abschiebebahnhof treuester Parteisoldaten des Systems, die unsere Verfassung gegen ihren Geist interpretieren, die unsere Verfassung, das Grundgesetz auch gegen die Buchstaben interpretieren. Also das Bundesverfassungsgericht ist sowas von diskreditiert. Die kann man nicht mehr vervollnehmen. Das ist doch die große Chance jetzt für Bürgerrechtler zu sagen, wir definieren jetzt selbst, was ist grundgesetzwidrig und was ist grundgesetzkonform. Weil die dafür zuständig sind, sind sowas von unterwandert und fremdgesteuert. Die können das doch gar nicht mehr. Das erwarte ich mal. Und da beziehe ich mich in meinem Buch auch auf die sogenannte Gemeinschaft der Verfassungsinterpreten, der freien Verfassungsinterpreten. Das haben sogar Staatsrechtler schon mal vorgeschlagen. Ich habe den nur zitiert.
Ich habe auch in die Wikipedia geschaut, in die Bibel der aktuellen Gegenwarts- und Politikdeuter. Da steht im ersten Satz zur AfD rechtspopulistisch und rechtsextrem. Wenn man dann in den Text weitergeht, findet man Adjektive wie fremdenfeindlich, rassistisch, antisemitisch, völkisch, manchmal für die Partei, manchmal für ihre Wähler. Gleichzeitig weiß man, dass die AfD weite Teile der Corona-Politik abgelehnt hat, sie persönlich ja auch sehr öffentlichkeitswirksam. Und man weiß auch, dass im Februar 2023 von der Partei ein Friedensplan für die Ukraine vorgelegt worden ist. Wie passt das alles zusammen?
Na gut, wir unterhalten uns ja schon eine gewisse Zeit jetzt auch über eine Stunde. Es passt erstmal natürlich gar nicht, weil diejenigen, die diese Begriffe verwenden und prägen, sind ja nicht neutral, sondern politische Gegner, die nur ein Ziel haben, die AfD zu vernichten. Also können die schon mal gar nicht neutral Begriffe formulieren. Ja. Das ist ja nicht möglich. Und es hat auch viel mit dem zu tun, was in der Psychoanalyse man Projektion nennt. Also zum Beispiel, da streiten sich zwei. Ja, und dann sagt der eine zum anderen, du hörst immer nie zu. Du bist der Böse der. Du bist derjenige welche. Und in fast allen Fällen, wo also der eine den anderen so beschimpft, ist genau der Beschimpfer derjenige, der sich selbst so verhält. Der ist sich aber dessen gar nicht bewusst. Ja? Also wenn ein Mensch einen anderen beschimpft, dann beschimpft er ihn meistens für Dinge, die er selber macht, ohne dass er sich dessen bewusst ist. Also das heißt, neben dieser Einseitigkeit der politischen Ausrichtung haben diese ganzen Wikipedia-Verquer-Artikel auch sehr viel wahrscheinlich mit Projektion zu tun. Wir haben ja schon festgestellt, dass die wahren Antidemokraten, die wahren Feinde der Freiheit, die wahren Feinde der Demokratie ja auf den Seiten der politischen Gegner sitzen und die praktisch ihr totalitäres Gedankengut dadurch zum Ausdruck bringen, indem sie die AfD und AfD-Politiker für das alles beschuldigen, was sie selbst verbrechen.
Ich dachte jetzt, dass Sie gleich auf den Zug Corona-Politik aufspringen. Frage deshalb nochmal nach. Wir erinnern uns ja an den März 2020. Da sah es zunächst so aus, als würde die AfD Parteispitze den Regierungskurs unterstützen. Dann gab es relativ schnell einen Kurswechsel, für den ja auch Sie ganz persönlich stehen. Was ist da intern abgelaufen?
Ja, also ich war der Erste, der gesagt hat, Leute, denkt doch mal weiter. Bei Corona wurde die Infektionsschutzverordnung in einer Art und Weise geändert, dass ein de facto Aussetzen der gründlich verbrieften Rechte war. Da haben aber die meisten in der Fraktion gar nicht so weit gedacht. Und wo ich mich dann natürlich noch erdreistet habe, intern zu sagen, übrigens, das hat man schon mal, gell? Hat man schon mal in der deutschen Geschichte. Da hat jemand gesagt, um irgendwie große Not vom Volk und Staat abzuwenden, brauchte nur mal für 4 Jahre Sondervollmacht. Danach gibt er die Sondervollmacht natürlich dem Parlament zurück. Pustekuchen, wir wissen, was draus geworden ist, ja. Und genau in diesem Stil ist dann das Infektionsschutzgesetz geändert worden. Das wurde auch x-mal verlängert. Ja? Wurde auch x-mal verlängert im Sinne von, und die Grundrechte bleiben ausgesetzt. Ich habe halt, vielleicht weil ich auch ein historischer einigermaßen tiefes Wissen habe, den Braten halt sofort gerochen, bin sofort in Opposition dagegen gegangen und habe denen noch gesagt, Leute, wenn wir das jetzt nicht machen, werden sich Anti-Corona-Parteien bilden und werden uns Stimmen wegnehmen. Weil ja eigentlich für Freiheit, das sind doch wir, die AfD, sind die freiheitliche Partei für Freiheit, für echte Demokratie. Und wenn wir jetzt da den Schwanz einziehen, dann werden sich Parteien gründen. So wurde dann auch die Basis gegründet, Partei die Basis. Und die hat dann auch ein paar Prozente der AfD weggenommen, zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl. Aber ich muss sagen, ich habe dann als nächsten Mitstreiter, habe ich dann gefunden den Dirk Spaniel. Dann als nächsten Mitstreiter auch die Corinna Miatzke. Wir waren uns zwar im Landesverband immer spinnefeind in Bayern, wo sie mich permanent bekämpft hat. Aber da muss ich sagen, da haben wir drei wunderbar an einem Strang gezogen. Die Corinna Miatzke, der Dirk Spaniel und ich. Und weil die Stimmung in der Fraktion schon so war, ja, irgendwie spüren wir schon so intuitiv, nicht so ganz richtig, und die Alice Weidel auch taktische Fehler gemacht hat in der entscheidenden Fraktionssitzung, da ist es uns dann gelungen, uns dreien die Stimmung in der Fraktion zu drehen. Ja. Und ich muss jetzt noch was dazu sagen, ich schaue wieder in die Kamera, obwohl es ja geheißen hat, soll ich nicht, aber ich muss ja die Zuseher von der Stasi 2.0, habe mich versprochen, Entschuldigung, ich meine natürlich vom Bundesverfassungsschutz, auch nochmal ansprechen. Ihr werdet mir natürlich jetzt wieder unterstellen, ich hätte einen historisch unzulässigen Vergleich gerade gezogen, ja, zwischen dem Ermächtigungsgesetz zum Ende der Weimarer Republik und dem Infektionsschutzgesetz jetzt zum vielleicht auch Ende, wissen wir ja nicht, ja, oder wie lange es die noch gibt, der Berliner Republik. Ja. Sorry Leute, ich habe weder das eine Gesetz noch das andere Gesetz gemacht. Ja, es ist eine bodenlose Unverschämtheit, wenn ihr die Überbringer der schlechten Nachricht verfolgt. Ich habe 0,0 Schuld am Ermächtigungsgesetz von 1933 und ich habe 0,0 Schuld an dieser Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes 2020 und den folgenden Verschärfungen und Verlängerungen. Aber als logisch denkender Mensch, der eben nicht ablegen kann, dass 1 plus 1 2 ist, muss ich feststellen, dass es da sehr große Parallelitäten gibt in der Struktur, in der Wortwahl und im Geist dieser beiden Gesetze. Und wenn ihr mich jetzt deswegen verfolgen wollt, weil ich etwas feststelle, ja, dann seid ihr einfach irre. Und das muss da auch immer ganz klar so gesagt werden. Ich akzeptiere nicht und ich empfehle meiner Partei, ich empfehle jeden Oppositionellen, jeden Bürger nicht mehr zu akzeptieren, wenn wir verfolgt werden vom politischen System, nur weil wir etwas feststellen, was das politische System selbst verbricht. Dass man die Überbringer der schlechten Botschaft umbringt und nicht die Verursacher, das hätte eigentlich schon seit dem Mittelalter beendet sein sollen.
Wenn man nach Hans-Jörg Müller im Internet sucht, findet man sie ja in Verbindung mit diesem 18. November 2020 Infektionsschutzgesetz, weil sie da, so sagt das zum Beispiel Wikipedia, unzulässigerweise Besucher in den Bundestag hineingelassen hätten.
Stimmt ja gar nicht. Also das ist so ein klassischer Fall. Wir waren ja drei, Peter Bistron, Udo Hemmelgarn und ich. Wir drei haben Journalisten der unabhängigen Medien in den Bundestag gelassen. Ja. Bei denen, die ich reingelassen habe, ist gar nichts vorgefallen. Bei denen, die von Hemmelgarn und Bistron reingelassen wurden, ist was vorgefallen. Ja. So, was hat man gemacht? Irgendein komischer Journalist hat sich irgendeine Liste besorgt vom Eingangsbereich des Bundestages, wer hat denn da gerade, jetzt guck mal, nur wer von der AfD hat reingelassen, ne? War ja schon zielgerichtet, ne? Ach, die drei, ach, und der Müller schon wieder, ja, und der Bistron und der Hemmelgarn, ja, aber dann, es gab sogar eine fraktionsinterne Untersuchung, dass diejenigen, die ich reingelassen hatte, dass man denen das nicht vorwerfen konnte, was dann vorgeworfen wurde. Das heißt, ich wasche meine Hände in Unschuld und meine, die ich reingelassen habe, auch. Das hängt drin in Wikipedia, weil man sich ja auf eine Quelle beruft und diese Quelle ist ein Journalist, der einfach völlig einen Blödsinn erzählt hat. Also auch wieder so interessant. Und da gibt es viele Beispiele auf meinem Wikipedia-Profil. Also wenn ich mein Wikipedia-Profil lese, da ist so ein ganz furchtbarer Mensch und ich erkenne mich überhaupt nicht wieder, weil es halt aus vielen solchen Falschaussagen besteht, die dann aber wieder mit Quellen hinterlegt sind und keiner hinterfragt, dass die Quellen schon falsch sind. Ja? Aber was jetzt auch noch bitte zum Schutz der Kollegen Biston und Hemmelgarn sagen möchte, deren freie Journalisten sind Abgeordneten auf die Pelle gerückt mit unangenehmen Fragen. Das ist richtig. Ja? Aber bricht deswegen die Demokratie zusammen? Sorry, Linke haben sogar beim Planspiel den Bundestag wirklich gestürmt und haben sich dann im Plenarsaal auf den Boden gelegt. Ja? Das ist gefährlich. Ja, also auch da wieder, wie sag mal, ein bisschen einen Abgeordneten von der Seite anreden, wird zur Staatsaffäre aufgeblasen, wie es die Journalisten von Bistron und Hemmelgarn gemacht haben. Und wenn wirkliche Linke hier unseren Staat aus den Angeln heben, interessiert es keine Sau, wie der Franke sagt, gell?
Haben Sie selbst Anfeindungen erlebt? Wie reagieren Menschen, wenn sie merken, dass der Unternehmer Hans-Jörg Müller, mit dem Sie es zu tun haben, auf Wikipedia auf bestimmte Weise dargestellt wird, dass das ein AfD-Mann ist?
Ja, also ich sag mal so, es gibt immer wieder Leute, die lesen nur das Etikett und so nach dem Motto, und wenn meine Firma bankrott geht, lieber geht sie bankrott, als dass ich dich sanieren lasse. Also diese Bornierten gibt es überall, die gibt es auch in der Unternehmerschaft. Aber ich muss sagen, nicht ziemlich viele, aber die gibt's. Also ich werde eigentlich immer auf zwei Dinge angesprochen. Ich werde einmal angesprochen darauf eben auf, ja, ich habe doch die eingeschleust, stimmt nicht. Und der zweite Punkt, auf den ich immer angesprochen werde, auf meinem Wikipedia-Profil, Müller, du hast nicht geklatscht, nachdem die Holocaust-Überlebende ihre Rede gehalten hat. Das ist der zweite Punkt. Wie gesagt, beide Sachen stelle ich auch gerade in meinem Buch mit Fakten. Ja? Wobei der zweite Punkt ist ja richtig, dass ich nicht geklatscht habe, aber kein interessiert es wieder, warum ich nicht geklatscht habe. Das kann man sogar im Fokus und im Spiegel nachlesen, warum ich nicht geklatscht habe. Weil nämlich vor dem Holocaust-Gedenken, wir haben eine sehr starke jüdische Minderheit in der AfD, also die wenigsten Leute wissen ja, dass die AfD vielleicht nur 13% bei den Wahlen von der gesamtdeutschen Wählerschaft bekommt, aber 33% von der jüdischen Wählerschaft in Deutschland. Also das heißt, jeder dritte Jude wählt dreimal mehr AfD, als das in der Gesamtbevölkerung der Fall ist. Muss man fragen, warum? Die würden doch keine antisemitische Partei wählen. Also auch so wieder, die stellen fest, dass es nicht so ist. Also ich habe einen guten Draht zu den Juden in der AfD. Ich habe mich mit ihnen vorher beraten. Ich habe gesagt, wer da aufsteht und Krokodilstränen vergießt und klatscht, der tut es nicht, weil ihm die Opfer damals leid tun, die vergast worden sind, sondern der tut es nur, um seine politische Karriere zu befördern, weil er die Kameras laufen. Das ist reine Heuchelei. Ich habe dann das sogar auch so weit argumentiert zu sagen, wer heute die Toten von damals benutzt, um politische Karriere zu machen, dass er noch mal besonders schön klatscht, wenn die Kamera läuft, wenn die Kamera aus ist, sich verächtlich wegdreht. Das ist eine Art von Heuchelei, mit der möchte ich nichts zu tun haben. Die Opfer werden dadurch ein zweites Mal moralisch getötet. Und das war mein Ansatz, warum ich nicht geklatscht habe. Den habe ich auch genauso argumentiert. Der steht auch in meinem Buch. Der wurde sogar von Spiegel und Fokus gebracht, aber wird natürlich auf Wikipedia ausgeblendet, um mir wahrscheinlich bis zu meinem Ableben zu schaden.
Ja, das war eine Bundestagsgedenkveranstaltung zum 27. Januar. Um das auch nochmal einzuordnen, kann man im Detail dann im Buch nachlesen. Sie haben schon viel über Ihr politisches Programm gesprochen. Ich frage trotzdem nochmal, um das fast schon zum Schluss dann auch konzentriert zusammen zu haben. Wenn Sie morgen als Parteichef aufwachen würden, wohin führen Sie die AfD?
Dahin, wie ich es im Buch beschrieben habe, weg mit der aufgesetzten Oppositionsschauspielerei hin zu einer echten Opposition für ein menschliches demokratisches System gegen diese Demokratiefarce, die wir heute in Deutschland haben.
Ich habe auf meiner Liste stehen ja immer mögliche Antworten. Da steht auch mit Bürgerbewegungen zusammengehen. Ist das noch ein Punkt?
Na gut, ich habe jetzt das Ziel beschrieben.
Ja.
Ich habe jetzt das Ziel beschrieben. erst hat man ein Ziel, dann denkt man über Maßnahmen nach und dann mit welchen Mitteln man diese Maßnahmen erreicht. Das Ziel ist jetzt klar. So, die Maßnahmen sind ja ganz klar. Also erstens mal die AfD im System wieder gerade richten, hat eigentlich auch so was mit so einer Art Sanierung zu tun. Da kann ich ja mein Unternehmer-Know-how mit einbringen. Und dann natürlich den Schulterschluss mit außen, weil, ich sag, die Linken haben es uns vorgemacht. Die haben die linke grüne Partei gegründet, dann die anderen Parteien konservativ entkernt und verlinkst und dann gleichzeitig den Marsch über die Institutionen und die Medien auch die Deutungshoheit in der Gesellschaft erlangt. So haben wir diese linksextreme Hegemonie heute in der deutschen Politik und im Mediendiskurs. Wir müssen es genauso machen. Also das heißt, jetzt zu den Maßnahmen, wer irgendwie da Bürgerrechtler unterwegs ist, alle mit einbinden, ich sage alle, auch eine Sarah Wagenknecht, ich grenze niemanden aus. Wer dafür ist, dass wir ein friedliches Land wieder werden, weil wir sind ja mittelbare Kriegsbeteiligte in Russland, ja. Wer will, dass wir wieder eine Politik betreiben, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen kann, dass wir echte demokratische Mitbestimmung über Volksentscheide bekommen, und das sehe ich auch wenige in der Linken, die das anders sehen, dann sind die bei uns dabei. Und wenn sie es dann selber nicht kommen, dann ziehen wir sie halt rein. Aber ausgrenzen tun wir sie sicher nicht. Und was wir vor allem brauchen, das hat auch damit zu tun, was ich ja sagte, das große Wählerpotenzial der AfD sind ja die Nichtwähler, nicht die Wähler anderen Parteien, sondern die Nichtwähler, die sich schon mit Schaudern von diesem pseudodemokratischen System abgewendet haben. Und genauso müssen wir daraus auch die Bürgerbewegungen suchen, die alle da sind. Also im Endeffekt, die Corona-Demonstrationen waren ein Katalysator gewesen, wo ich diese Leute alle persönlich kennengelernt habe. Also ich stehe mit den Spitzen dieser Leute nach wie vor in Verbindung. Ja, das sind gewachsene Netzwerke, die halte ich auch weiter aufrecht. Und die braucht man auch. Wir brauchen also das, was der Staat und seine Medienlakaien immer angstvoll als Querfront bezeichnen, ist für die wirklich gefährlich. Weil wir jetzt das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik haben, egal ob jemand links, rechts oder apolitisch ist, die meisten sind ja eigentlich nicht politisch, diese Bürgerorganisationen, die vereint aber alle drei jetzt das Verständnis, wir sind ein kriegführender Staat geworden, wir sind kein souveräner Staat, weil die Kriegführung Berlins aus Washington bestimmt wird, wir sind ein Staat geworden, der die eigene Wirtschaft zerstört über die angeblich gegen Russland wirkenden Sanktionen. Wir sind also konfrontiert mit einer Staatsmacht, die gegen das Interesse des eigenen Landes, gegen das Interesse der eigenen Bürger und gegen das Interesse der eigenen Wirtschaft agiert. Und gegen solche bösen Menschen muss man einfach sich vereinigen. Und da ist es dann auch ganz wichtig, dass endlich mal die Wirtschaft, sage jetzt auch noch ganz bewusst, die Wirtschaft mal ihren Altewertesten hochbringt. Ja, ich weiß, ich komme aus der Wirtschaft. Ihr denkt immer nur ans Geld verdienen, ja? Aber wenn ihr nur ans Geld verdienen denkt und euch eure gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nicht stellt, dann habt ihr bald keine Firmen mehr, mit denen ihr Geld verdienen könnt. Ihr könnt eure Firmen eigentlich nur noch retten, indem ihr jetzt sagt, so, wir tragen jetzt keine Sanktionen mehr mit, wir liefern jetzt wieder zum Beispiel nach Russland, weil es wichtig ist, wir zahlen jetzt euch jetzt auch mal einen Monat lang keine Steuern mehr. Ich rufe nicht dazu auf, muss ich dazu sagen, das kann man mir wieder jemand was unterstellt, sondern ich denke laut nach im Beispiel des herrschaftsfreien Diskurses nach Jürgen Habermas. Ja? Ich denke mal nach, liebe Unternehmer, wenn ihr weiter politisch abtaucht, habt ihr bald nichts mehr zum Geld verdienen. Ja? Und ihr wäret diejenigen, die, wenn ihr euch mit den Bürgerrechtlern zusammentun würdet und auch mal mit der AfD vielleicht reden würdet, anstatt immer nur auf die runter zu gucken und dann auch mal euch offen zeigt, welche riesengroße Bedrohung ja auch in dieser ESG-Problematik liegt, die jetzt von der Europäischen Union ausgerollt wird. Neue Berichtspflichten, neue Anpassung der Supply Chain, ESG, Environment, Social Governance. Das ist das nächste Deindustrialisierungsprogramm nach den Russland-Sanktionen. Das ist das nächste Deindustrialisierungsprogramm nach Green Deal und so weiter. Ja, die machen euch die Firmen kaputt. Noch habt ihr Power, euch einzubringen. Ihr müsst halt überlegen, ob er es macht oder nicht. Und wenn nicht, dann dürft ihr auch nicht weinen, wenn es danach zu spät ist.
Da kam jetzt der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion durch. Mir hat ja in Ihrem Buch besonders gut gefallen, das Plädoyer gegen jede Denk- und Sprechverbote. Außerdem fand ich sehr spannend das Konzept der echten Mitte, das Sie 2014 entwickelt haben, in dem Sie bürgerlich-patriotische Werte mit liberalen Werten verknüpfen. Die Stichworte hatten wir am Anfang schon, Familie und Heimat, Freiheit und Selbstbehauptung, alles in einem Programm gebündelt. Gilt das noch? Haben Sie das mittlerweile verfeinert?
Nein, das ist ja das, was ich jetzt weiterlebe. Ich meine, ich lebe es ja gerade vor Ihnen. Das sind ja meine tiefsten Überzeugungen, die habe ich damals zu Papier gebracht. und habe die damals dem Herrn Lucke geschickt, der Parteichef war, 2014, habe gesagt, damit definiert ihr selbst eure Position, indem ihr selbst sagt, ihr seid gleichzeitig wirtschaftsliberal und auch loyal dem eigenen Land gegenüber. Dann kann euch keiner in die rechte Ecke schieben. Das ist das, was ich auch heute schon mehrmals sagte. Hört doch endlich auf, euch die Falschbegriffe vom Gegner mal aufs Arsch drücken zu lassen und dann denen entfliehen zu wollen. Definiert doch eure Standpunkte selbst. Und wenn die anderen weiter über euch lügen, dann lasst links und rechts abtropfen. Dann steht doch der andere als Lügner da, weil dem keiner mehr glaubt, was man über euch oder über uns spricht. Also das hat der Herr Lucke bis heute nicht beantwortet, diesen Brief, den ich ihm 2004 geschickt habe. Deswegen habe ich es jetzt mal reingeschrieben. 2014, Entschuldigung. Und das ist nach wie vor, denke ich auch, wäre es der richtige Ansatz für die AfD-Führung heute, eben um das alles zu erreichen, was wir schon besprochen haben. Und das ist wahrscheinlich auch der richtige Ansatz jetzt für alle Bürgerrechtler, egal ob primär apolitisch, links oder rechts. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wer sich für seine Kinder einsetzt, wer sich dafür einsetzt, dass die eigenen Unternehmen weiter wirtschaften können, wer sich für sein Land einsetzt, setzt sich für positive Werte ein. Und die sind halt in der Mitte der Gesellschaft. Völlig wurscht, ob die Machthaber das als angeblich rechtsextremistisch brandmarken, verleumden oder nicht. Ignoriert das einfach.
Ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel. Frage 1: Wie sieht die Welt aus, in der Sie gern leben würden?
So wie ich sie in meinem Buch beschreibe, aufgrund meiner Ideale.
Lass mal einfach ehrlich, so stehen.
Ehrlich, fair, offen, frei. Nicht unterdrückt.
Lass mal einfach so stehen. Meine letzte Frage zielt in eine ferne Zukunft. Was bleibt von Hans-Jürg Müller? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt?
Oh, das ist jetzt... Gut, dann muss mir jetzt erstmal selber die Frage stellen, welchen Einfluss habe ich denn? Oder welchen Einfluss habe ich denn jetzt? Welchen könnte ich haben in der Zukunft? Also ich habe natürlich jetzt keinen Einfluss mehr als Mandatsträger, das ist vorbei. Aber wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, wir führen jetzt dieses Gespräch, Herr Mein, ich habe dieses Buch geschrieben, das gelesen wird. Ich rede über dieses Buch viel mit Leuten im Internet. Habe ich zum Beispiel jetzt die Empfindung, dass ich jetzt, nach dem Ende meiner Mandatszeit, mehr beeinflussen kann als Bundestagsabgeordneter zum Beispiel. Ja, ich konnte entweder abnicken oder opponieren, aber ich konnte nichts gestalten. Jetzt gestalte ich, ich kann natürlich nur gestalten, weil es Leute gibt, die sich für das, was ich gestaltend einbringe, interessieren, wie zum Beispiel Sie und mit mir darüber sprechen und Leute, die sich das dann anschauen. Ja. Also ich denke, dass ich einen gewissen kleinen Einfluss als kleines Zahnrädchen jetzt habe in diesem riesengroßen, in dieser riesengroßen Maschine der außerparlamentarischen Opposition. Und das freut mich. Also da empfinde ich große Befriedigung, weil ich kann mich einbringen. Das, was mir im Bundestag nicht vergönnt war. So, jetzt wenn wir mal in die Zukunft gucken. Also ich habe für mich die Entscheidung getroffen, damals schon 2018. Wenn ich nicht mehr so reinkomme, über den geraden Weg will ich nicht mehr reinkommen, gehe ich wieder in die Wirtschaft. Da bin ich wieder, da geht es mir jetzt gut. Ja? Da kann ich ja bis zum Ende bleiben. Gibt mir noch mehr Unabhängigkeit, als ich vorher schon hatte. Aber tief in mir drin schlägt natürlich ein gewisses politisches Herz, das ich ja nicht rausreißen kann. Also Sie schmunzeln, haben wir mein Buch gelesen, also schon irgendwie so, schon weiß ich nicht, im Gymnasium waren die anderen auf dem Fußballplatz und ich habe politische Biografien gelesen zum Beispiel, ja. Also da ist mir irgendwas in die Wiege gelegt worden, da liegt in den Genen. Also ich kann natürlich, eine Moderatorin im russischen Fernsehen hat es vorgestern zu mir gesagt, lieber Hans, Sie sind ein politischer Romantiker. Ja? Da hat es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich kann ja nicht aufhören, politisch zu denken. Ja? Also das heißt, deswegen schreibe ich ein Buch, rede drüber, bin mit Begeisterung irgendwie in der außerparlamentarischen Opposition unterwegs, aber nebenher. Ich bin wieder Wirtschaft, verdiene Geld, helfe Unternehmen. So. Ja, was ist denn jetzt, wenn wir in eine Situation kommen, in Gesamtdeutschland wie 1989 in der DDR? Sie sehen es meinen Augen an, ich hoffe, dass sie kommt. Ich hoffe, dass sie kommt, ich hoffe, dass sie bald kommt. Und auch wenn sie erst in 20 Jahren kommt, wenn diese Situation kommt, bin ich wieder da. Und dann setze ich mich mit an die runden Tische, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Möglichkeiten und werde alles tun, was ich tun kann, um zu verhindern, dass dann die runden Tische, wo dann zwischen den sage ich mal, noch Machthabern, ja, und der basisdemokratischen Opposition, dann der Übergang in ein neues politisches System verhandelt wird. So war es 1989 in der DDR. Und ich kenne viele, die dabei waren, die mir alle sagten, dass der runde Tisch stand noch nicht. Da waren schon wieder die Gesichter, die Geheimdienste dahingeschickt hatten. Ja, es kam dann auch. Ob der jetzt Schnur hieß oder de Maizière oder egal, ob das jetzt dann in welche dieser Ost-DDR-Parteien, die kamen dann alle irgendwie raus dann als ehemalige Mitarbeiter der Stasi.
Ja? Ibrahim Böhme haben Sie noch vergessen, das war SDP, damals war ein späterer SPD,
ja, Ibrahim Böhme, und ich meine, warum unser Bundesgaukler I.M. Larve heißt, das ist ja vielleicht auch kein Geheimnis. Also Entschuldigung, ich kann über den Herrn Gauck einfach nicht anders reden, Bundesgaukler, er hat zu viel verbrochen. Ja? So, ja, also das heißt, der runde Tisch wird kommen. Ich muss nichts tun und ich werde nichts tun, dass dieser runde Tisch herbeigeführt wird. Dann kann man mir auch wieder nichts, ich rufe zu nichts auf, ich unternehme auch keine Aktivitäten, sondern ich vernetze mich weiter. Und wenn dieser Augenblick kommt, dann werde ich mit am runden Tisch sitzen, weil eben aufgrund meiner Erfahrung, ich und auf meiner 15-Kriterien-Strichliste ziemlich schon einschätzen kann, wer wieder mal von den Geheimdiensten eingeschleust war, um dann den runden Tisch jetzt im kommenden Deutschland genauso zu diskreditieren und fernzusteuern, wie man die runden Tische in der DDR damals ferngesteuert und diskreditiert hat. Das ist meine Berufung, wie ich sie empfinde. Und wenn dieser Tag kommt, bin ich wieder da.
Es ist doch schön zu hören, dass es noch politische Romantiker gibt, die sich an die runden Tische erinnern und ein Leben nach dem Bundestag haben. Vielen Dank, Hans-Jörg Müller.
Vielen Dank, Herr Mayen. Dankeschön. Danke, liebe Zuschauer.
Das war Apolut im Gespräch. Mein Name ist Michael Mayen. Bleiben Sie uns gewogen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.